gentlemen, here comes the podcast that everybody wants, but nobody needs. This is...
Hallo, Servus, grüß euch. Willkommen zur 8. oder hoffentlich 9. Folge von meinem praktisch herzlichen Podcast namens Geschwätz. Vor mir sitzt die Nadja Gostner, bekannt eventuell durch das vergangene Projekt Frauen mehr Stimmen geben, einer der Damen, die sich bereit erklärte, auch ihr Gesicht in einem Video zu zeigen. Ich folge ihr schon länger auf Instagram und anderen Kanälen, also anderen Social Media Kanälen, und da immer mehr eine Veränderung von ihr mitbekommen, die mir gänzlich nicht ganz klar war, woher und vehement diese beschissene Positivität an den Tag legen kann, wo eigentlich rings am Rad alles im Bach herunterzugehen scheint. Deswegen habe ich mich über den Berg geschwungen in das Inntal und sitze nun auf ihrer Couch. Hi Nadja.
Was ist das für eine schöne Begrüßung? Hallo.
Servus.
Voll schön, dass du hergefunden hast über den Berg.
Ja, freut mich auch voll. Es ist jetzt mal wieder ein kleines Abenteuer.
Ja.
Nun, ich habe nachher tatsächlich jetzt mich so ein bisschen minimal vorbereitet, wie immer, und mal eigentlich eruiert, was die Nadja denn jetzt eigentlich gedenkt zu tun, mit ihrer Positivity, die sie doch so ausstrahlt und Leuten nur wirklich nahe bringt, dass immer wieder auch... sie durch Nachrichten bestätigt bekommt, das Ganze nennt sich Mindset Coaching. Klingt ein bisschen fancy und ein bisschen wieder so, als hätte sich das irgendein Student ausdenkt, der da jetzt wieder irgendein so ein Startup draus zieht. Aber nein, da hängt mehr dran und dabei. Aber jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Nadja, wie ist dazu gekommen? Was ist passiert mit der jungen Nadja und der Teenager Nadja, die sich dann doch so, wir kennen uns jetzt doch, glaube ich, also mal rein so oberflächlich 6-7 Jahre, glaube ich, gefühlt.
Mit Sicherheit, ja, vom Ausgehen.
Genau, vom Ausgehen damals. Mhm. Und da habe ich eben schon diese Entwicklung mitgekriegt, so von außen. Was ist da alles passiert, dass es so weit kam?
Ja, also das ist ein sehr langer Prozess. Die, was wir kennen, haben das auch mitgekriegt, dass sich da sehr viel getan hat. Ich bin in Dauer aufgewachsen, um es mal ganz von Anfang an aufzurollen.
Dauer ist wo? Bergdob.
So klingt's. Nicht ganz, ja, es ist bei Hall.
Okay.
Also 10 Kilometer östlich von Innsbruck.
Kann sich jeder was darunter vorstellen.
Ja, ich glaube, das geht. Dauer kennen nicht so viele, aber okay. Da bin ich aufgewachsen.
Das ist irgendwo Affenhausen, das da merken wir jetzt mal. Nein, das ist eigentlich hinter.
Das kenne ich jetzt wieder, nur vom Namen her.
Alter, nein. Sicher, das ist noch Hall.
Okay.
Wenn du einen Holzleiter-Sattel runterfährst, dann irgendwo da davor kommt Affenhausen.
Dann weiß ich, was ich mir jetzt dann bald mal anschauen fahre.
Du kommst schon da zu fix. Ja, okay, da warst du, okay. Abgeschwichen. Nun, sie ist in Dauer.
Genau, ich bin in Dauer aufgewachsen, bin davor, also ab meinem 5. Lebensjahr, sagen wir so, in Dauer aufgewachsen, davor ganz viel umgezogen, mit meinen Eltern noch gemeinsam, weil die sind beide gestorben, wo okay. Ich 5 Jahre alt war. Also die haben sich beide dazu entschieden, also sie haben sich ins Leben genommen, wo ich 5 war und meine jüngere Schwester, die Betty, war 3. Mhm. Und das war dann so unser Schicksalsschlag im Leben, ja, wo wir dann zu unseren Großeltern gekommen sind. Also zu Oma und zu ihrem Mann nach Dauer. Da sind wir dann aufgewachsen in einem sehr konservativen Großelternhaus, sehr religiös, jeden Sonntag in die Kirche gehen. Nach außen hin der Schein passt perfekt, auch wenn es hinter familiären Türen brodelt und Streitigkeiten gibt und so weiter.
Aber
und
das
so weiter.
Macht nie öffentlich zu sein.
Natürlich nicht.
Und die Orgeln für Wind.
Absolut, also okay. Für das geht man ja in die Kirchen, dass der Schein noch bewahrt blieben ist.
Ja.
Genau.
Den Schein gewahren.
Ja, ganz wichtig im Dorfleben.
Ich glaube, das ist immer ein bisschen Folter, wenn du als Großelternteil eigentlich diesen Wahnsinn der Jugend schon eigentlich überstanden hättest und dann kriegst du wieder 2 junge Frauen.
Definitiv.
Reingeschwemmt gefüllt und dann musst du auf die noch achten. Ja, wie ist dir damit ergangen, dass du in einem sehr konservativen Haushalt dann aufgewachsen bist? Das ist ja, Großeltern haben natürlich immer ganz andere Vorstellungen wie die Eltern, die man hätte, weil es ja schon Generationsfrage ist.
Ja.
Weil ich kann es mir eh vorstellen, aber ich müsste es ja nur auf mich umkloppen. Aber wie ist dir damit gegangen?
Ja, wir haben es gar nicht anders gekannt. Also wir sind dann alle, meine Oma und so weiter, alle in die Situation reingeworfen worden. Das hat sich jetzt keiner so ausgesucht. Und dann haben wir es einfach nicht anders gekannt. Ja. Also meine Schwester und ich, wir sind einfach in die Situation dann hineingebracht worden. Und auch die Oma hat dann einfach funktionieren müssen. Sie war ziemlich jung. Also mein Papa war 26, wo er gestorben ist. Und meine Mama 23, dass ich es richtig sage. Okay. Also sie sind auch ziemlich jung Eltern geworden. Meine Oma war dadurch auch ganz jung, aber hätte jetzt schon eigentlich ihre Kinder schon im Erwachsenenalter fast gehabt. Und dann sind halt nochmal zwei kleine Mädels dazugekommen. Ja, eben wie gesagt, es war dann, wir haben es nicht anders gekannt, aber dann in der Pubertät spürst du einfach, du möchtest gern ausbrechen aus dem.
Ja, Rebellion.
Total. Also definitiv. Ich habe immer schon so gemerkt, ich bin so das bunte Schaf in der Familie. Ich möchte da gern ausbrechen.
Bunte Schaf finde ich immer noch furchtbar, okay.
Bunte Schaf ist super, okay, das passt. Das passt
sei
zu nur, mir.
Sei ein buntes Schaf.
Genau, das bin ich gern. Okay. Das ist okay. und auch meine Schwester. Also wir sind beide dann über Grenzen drüber geschossen und haben Aufmerksamkeit gesucht, auch über Haare färben, tätowieren dann später ab 18, Piercings, was natürlich in Opa auf die Palme gebracht hat, aber das ist ja dann natürlich ganz toll, dass es nicht passt.
Eher nur motivieren will.
Absolut, dann, ja. Absolut. Dann haben wir dadurch halt das erreicht, was wir gerne wollten, halt die Aufmerksamkeit und mal raus aus den festgefahrenen Strukturen. Definitiv, definitiv. Was auch natürlich einen großen Wirbel immer wieder in die Familie gebracht hat und dann sind mir halt eher so hingestellt worden, ja, die angenommenen Kinder auch in der Familie schon liebevoll aufgenommen, aber du hast halt immer so die Sonderposition, was nicht immer angenehm war.
Ja, du warst immer ein bisschen, das ist sicherlich ein schieres Wort, aber immer so ein bisschen der Bittsteller, weil du musst ja froh sein,
richtig,
dass sich die Großeltern die euch angenommen haben.
Richtig. Ich merke, der Satz schon allein, wenn du uns sagst, macht voll was in mir, weil ich das so oft gehört habe. Ja, ja. Also das triggert mich total.
Kann ich verstehen.
Und so bin ich auch aufgewachsen. Also man muss dankbar sein und froh sein. Total. Man muss funktionieren, gute Noten heimbringen, dann wird man geliebt. Aber so wirklich Liebe, was man eigentlich als Kind braucht und sich wünscht, hat es da jetzt so, ohne dem, dass man funktioniert, jetzt nicht geben. Und das habe ich jetzt so nicht gekannt.
Das ist ja auch eine Art Belohnungssystem schon sogar. Also sprich, nur dann, wenn du gut warst, hast du Nähe gespürt.
Definitiv.
Irgendwie. Also wirklich, dass dir dann Herzenswärme irgendwie übergeben, also ausgestrahlt worden ist.
Ja, absolut. Okay. Also vor allem eben schulische Leistungen und dass man halt brav ist und nach außen hin das alles passt. Und bei Geburtstage zum Beispiel Gedichte auswendig lernt und dann sagt, dass man halt so funktioniert, dann ist es super. Dann sind wir die tollen Enkelinnen.
Zum Vorzeigen
und ganz auch. genau, bis es dann angefangen hat, einmal in einer Rebellion halt umzuschlagen. Und dann ist es dann nicht mehr so toll, dass das die Enkelinnen seien. Vor allem von Opas Seite. Also die Oma ist halt auch immer dazwischen gestanden und hat probiert, das irgendwie, den Spagat zu schaffen und jetzt zu kommunizieren und sie in Schutz zu nehmen. Sie ist ja einfach in die Situation reingeworfen worden, hat nicht mal wirklich über den Tod von ihrem Sohn einer sprechen können, ist sofort ins Funktionieren gegangen und hat das jahrelang.
Ist das generell überhaupt thematisiert worden, so der Tod der Eltern, deiner Eltern?
Sehr wenig, sehr wenig. Also es ist auch jahrelang eine Geschichte erzählt worden, wie sie gestorben sind, weil Kindern kann man quasi nicht erzählen, okay, dass das Suizid da war. Ja. Wir sind dann jahrelang mit einer anderen Geschichte aufgewachsen. Was aber dann gar nicht so schockierend war, wo wir die Wahrheit gehört haben, weil das, ja, man spürt, dass immer
das
irgendwas.
Das hat dann wahrscheinlich mehr Sinn gemacht irgendwie, oder?
Ja,
oder
definitiv.
War da schon eher so die Frage, dass dieses vehemente Warum?
Das ist dann später daherkommen. So Anfang 20 habe ich dann gemerkt, da ist dann eher aus dem Überlebensmodus, weil es war wirklich ein Überlebensmodus von mir. Ich habe so nicht wirklich gelebt.
Wieso?
Ja, aber es war nie wirklich so ein Leben in dem, sondern eher irgendwie meine Schwester beschützen, für sie da sein. Ich hab total eine Mutterrolle auch für meine Schwester übernommen gehabt.
Aber die war ja noch 2 Jahre jünger wie du.
Ja, aber das war ganz extrem.
Okay.
Also, und das hat sich auch viele, viele Jahre gezogen. Also, ich habe mich total verantwortlich meiner Schwester gegenüber gefühlt.
Gefühlt? Also, nicht, dass sie dir das Gefühl wie jemand gegeben hat, sondern du hast dir das eingebildet. Also, nicht eingebildet, natürlich, du bist die große Schwester, aber...
Beides. Beides.
Weil die Großeltern waren ja nur da. Also, warum hast du dann auch die Mutterrolle schmeißen müssen?
Das war, glaube ich, ganz automatisch. Also, die Rolle ist wie in mich übergangen und die habe ich dann immer erfüllt, auch wenn sie sie wahrscheinlich an einem gewissen Punkt gar nicht mehr gebraucht hätte.
Ja.
Aber ich war dann schon so drinnen, dass ich ja ganz schwer rausgekommen bin.
Ja, okay.
Genau. Und wahrscheinlich jetzt, während ich es dir so erzähle, ist das halt auch so, für sie kann ich nur was machen und sie kann ich da halten und beschützen.
Mhm.
Und das ist
warum
mir,
machst du ja nichts aber für die? Warum musst du für sie was tun?
Ja, das habe ich dann erst als junge Erwachsene dann verstanden. Das
ab wann ist man denn ein junger Erwachsener?
Anfang 20 so für mich.
Schon?
Ja, also ich benenne es jetzt so, schon natürlich, junger Erwachsener bist schon
nein,
früher
ich
natürlich.
Glaub, das muss jeder für sich selber bestimmen. Aber wann war für dich der Zeitpunkt?
So Anfang 20 habe ich wirklich angefangen, mal das ganze Thema überhaupt aufzuarbeiten.
Mhm.
Wo ich gespürt habe, es brodelt was in mir, vor allem, weil es in der Familie nie Thema war, weil man es nie besprochen hat. Und wenn ich es angesprochen habe, war es nur ganz kurz Thema, ist aber gleich wieder weggeschoben worden.
Ja.
Und dann ist bei mir ganz groß die Frage dahergekommen, nach dem Warum, eben wie du davor schon gesagt hast, warum macht man das als Eltern? Warum lässt man 2 kleine Kinder einfach allein und vertschüsst sich auf gut Deutsch gesagt?
Ja.
Also es ist dann auch wirklich eine Wut in mir gekommen, wo ich gespürt habe, das möchte ich gern anschauen. Und im familiären Umfeld habe ich das nicht so reden können.
Mhm. Bist du dann nachher zu einer Therapeutin gegangen oder hast du das
nicht gelöst? Es hat dann angefangen, ich bin durch meine Tante, wenn ich mich richtig erinnere, mal zu einer Familienaufstellung gegangen.
Was ist das?
Eine Familienaufstellung, da kannst also das ist so eine systematische Aufstellung, das ist eine Therapie, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber da kannst du deine Familie systematisch quasi aufstellen mit, entweder so mit, wie erkläre ich es denn am besten?
Ist das so mit energetisch, also sagst du prioritätenmäßig aufstellen?
Du kannst das mit Figuren aufstellen, also dass jetzt eine Figur steht für deine Mama,
ja,
für deinen
klar,
Papa oder auch mit Personen, dass eine Person stellvertretend dafür steht. Also Personen stellen sich zur Verfügung, die sind da mit dir in dem Raum und du sagst, du stehst stellvertretend für meine Mama, für meinen Papa und dann kannst du die Familiendynamik sehen.
Warum? Das mit anderen Personen würde mir das wahnsinnig irritieren.
Wie meinst du?
Wenn ihr das mit Personen machen müsst, also realen Personen.
Ich habe es bis jetzt, bis auf eine Ausnahme, immer nur mit realen Personen gemacht, weil das ganz eine intensive Dynamik hat. Also die Personen spüren dann, was da in dem familiären Umfeld ist.
Das ja, aber das müssen ja aber nachher schon sehr fühlende Menschen sein. Also energetische, würde ich sagen.
Ja, die, also...
Das müssen eigentlich energetische Riesenfässer sein, weil also ich kenne es auch von meiner Mama, dass das ist durchaus möglich und das würde ich zum Teil mir auch aneignen aber, oder zusprechen. Aber ja, okay, das ist ein interessanter Prozess. Ja,
ja genau, also so hat es angefangen.
Ja, aber wir sind ja nicht fertig.
Nein.
Du stellst dir auf und sagst, okay, du hast die Rolle von meinem Vater, meiner Mutter, Großeltern, Schwester.
Ganz genau.
Ist eh schon, glaube ich, so der engste Kreis
genau.
bei dir.
Genau, und die Leiterin schaut sich dann die Dynamik an. Fühlst du dich jetzt gerade wohl, wo du aufgestellt worden bist? Ist dir das gerade zu nah zu der Person? Möchtest du dich lieber woanders hinstellen? Und die sind da ja so feinfühlig. Also es ist mir schon wichtig gewesen, dass die Leiterin, was das macht, definitiv eine Ahnung davon hat, weil es ist ein riesiger Bereich und es gibt schon, ich habe schon auch manche erlebt, was mir jetzt noch nicht so helfen haben können, wie manche andere, aber das kristallisiert sich halt mit der Zeit raus.
Mhm.
Aber die hat dann ganz einen guten Überblick gehabt und hat dann schnell ziemlich auf den Punkt spüren können und dadurch löst sich ja ganz viel, was eben in dem Familiensystem so Glaubenssätze sein, was so unter den Teppich gekehrt worden ist, was gern versteckt worden ist, was einmal zum Kommunizieren wäre. Und oft fällt es einem ja jetzt nicht leicht in der Familie, das direkt anzusprechen. Und dann ist so eine Familienaufstellung ein ganz gutes Hilfsmittel, dass man das so mal lösen kann.
Mhm.
Oder einfach in erster Linie sich überhaupt mal bewusst machen kann, dass man mal sieht, was ist das überhaupt? Dass du spürst, was da für Themen jetzt in der Familie sein, weil es spielt ja oft eins zum anderen und man verliert den Überblick und man spürt, oder ich habe gespürt, ich fühle mich einfach in dem Familiensystem so nicht wohl. Mhm. Es wird eben die Thematik vom Suizid unter den Teppich gekehrt und eine Wut ist in mir, wie hab's nicht kommunizieren können. Und das kannst du dann bei der Familienaufstellung.
Wie bist du mit der Wut umgegangen? Weil du wirkst jetzt auf mich wie ein Mensch, der wütend sein kann. Und ja. Mensch nicht gerne wütend ist.
Ist nicht leicht. Eben weil ich auch so erzogen worden bin, nicht wütend zu sein. Immer lieb, nett, naja, brav sein.
Du hast
sein.
Ja mal mindestens 10 Jahre dann deines Lebens rebelliert. Dann weißt du, wo die Wut irgendwo rauslassen hat.
Ja, aber auch sehr unterdrückt. Und dann eher draußen. Also in der Familie es dann eher bei Streitigkeiten dann nochmal eskaliert. Definitiv. Aber dann immer gleich mal wieder ruhig, weil so bin ich erzogen worden. Das war wie in mir programmiert. Das hat lang gedauert, bis ich mir das wirklich erlaubt habe, mal auch die Emotionen echt zu spüren. Das klingt komisch, aber das bricht dann genau, dass du dir das wirklich erlaubst. Wenn du jahrelang nur so erzogen worden bist, dass das keinen Platz hat, dann dauert es, bis der Schalter quasi umgeschalten wird, dass du das dann leben kannst.
Also war das wirklich so ein dieses klassische Ermahnen, sprich, du bist lauter geworden als Kind und dann hast du schon was Lack, so Ruhe.
Definitiv, ja.
Okay, und das genau. Hat sich so eingeprägt, dass du das dann, du selber vor dir erschrickst oder erschrocken bist, wenn du dann wirklich mal laut geworden bist und dann so, okay, war.
Genau, und auch nur kurz dann. Oder auch oft, wenn ich geweint habe, dann habe ich geweint, aber dann war es schnell wieder wie so ein Knopf aus und dann jetzt gleich wieder funktionieren.
Okay. Warum war das Funktionieren so wichtig?
Ich habe es gar nicht anders gekannt. Das war wie so ein
Reflex?
Ja, und ein Schutzmechanismus wahrscheinlich, dass man das gar nicht so spürt, dass ich die Emotionen gar nicht so an mich heranlasse. Später dann, wo ich gespürt habe, was für Kraft Emotionen haben, was das auch lösen kann, habe ich das erst verstanden, was das gemacht hat mit mir, dass ich das so lange unterdrückt habe und mir gar nicht erlaubt habe, das zu zeigen. Okay. Und es ist dann ein großer Prozess, dass man das dann einmal zulässt und einmal wütend ist und auch sagt, was gar nicht okay ist, wo ich dann angefangen habe, einmal im Opa die Meinung sagen. Und, aber es ist
ja. Das ist, glaube ich, ich glaube, mit meiner Oma habe ich das sowieso noch nie in so einer ehrlichen Sprache geredet, wie ich es schon pflege und mit meiner Mama. Aus Respektgründen, weil die Frau mit dem massiv viel umgehen könnte, aber meine Oma ist noch jetzt eher schon 80 oder 85, glaube ich, so irgendwas. Aber eben, weil mein leiblicher Vater ist ja oben, da war ich 2 Jahre, ist gestorben. Und da war eben halt auch die Frage, oder lang denke ich die Frage, warum? Weil da hat vieles aufgehört, was halt so gefährlich war, Motorradfahren und solche Späße. Aber der war ein extremer Kletterer und ein sehr guter Kletterer. Aber das hat er sich nicht nehmen lassen, weil das war so sein Ausgleich.
Ja.
Das wurde ihm dann zum Verhängnis, weil halt aus Frustration ist er durchgegangen, die er alleine, die man nur zu zweit machen sollte, bei beschissenen Verhältnissen und so weiter. Hat sicherlich keine Absicht, nichts und nachher, aber hinterließ dann einfach 2 Kinder. Christina, also meine Schwester, war, ich glaube, ein halbes Jahr oder ja, sowas. Ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und ich 2.
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist halt tricky. Mit der Mama erst wieder ein bisschen mehr darüber geredet, also so richtig aufgearbeitet. Zu 100% habe ich es sicher nicht, aber man hat es auf alle Fälle besprochen.
Ja.
Eben aber die Wut, die habe ich mit 14, 15 war die ganz massiv und auch gleichzeitig diese Erwartungshaltung, die man hat, diese eingebildete, wo man sich denkt, wäre der stolz jetzt so wie ich bin, wäre das sicher gewesen. Zu dem Zeitpunkt, da war ich ein ziemlicher Waschlappen, muss ich mal so ganz salopp sagen. Aber es war Wut da.
Ja.
Und Wut braucht einen Kanal. Und den kann man eigentlich, das, Wut kann man nicht wegreden, finde ich. Das braucht immer, Wut braucht Aktion.
Absolut.
Und was war deine Aktion, dass du dir dann nachher für die dein Reines gefunden hast?
Also es hat dann definitiv immer wieder angefangen, dass Streitigkeiten in der Familie waren. Und ich bin dann auch wirklich erschrocken, wie laut ich werden kann. Aber es war einfach ganz natürlich. Mir hat jemand getriggert, vor allem mit dem Opa bin ich dann ganz oft zusammengekracht. Und ja, das war auch mein Kanal, dass ich dann immer wieder kurz rausgeschossen habe, aber nur, wo ich bei ihnen gewohnt habe, dann sehr schnell auch wieder ruhiger geworden bin. Mhm. Und man muss ja funktionieren. Ich muss ja eben, wie du am Anfang gesagt hast, dankbar sein, dass ich meine Füße unter seinem Tisch haben kann, um es in seine Worte zu sagen. Und das war eine gewisse Abhängigkeit. Ich wohne bei ihnen, also sollte ich funktionieren. Mhm. Und so bin ich groß geworden in der Familie.
Du hast ja dann relativ bald einmal die Flüge gemacht, schätze ich, oder?
Gar nicht.
Ah ja.
Gar nicht. Ich habe bis ich, das ist der richtig sag, Mitte 20 bei ihnen gewohnt. Ah. Ich habe, das war auch ganz ein großes Schema in mir, dass ich die Oma auch in Schutz genommen habe von Opa. Ich habe mich dann ab einem gewissen Punkt, wo meine Schwester dann ausgezogen ist, auch verantwortlich gefühlt für die Oma wieder.
Dass also du, die Mutterrolle nimmst du einfach mit?
Total.
Hauptsache
also das habe ich total mitgezogen.
Beschützen.
Genau.
Okay.
Genau. Jetzt hat, als erwachsene Frau ist es mir definitiv bewusst, was da für Programme in mir abgelaufen sind. Mhm. Aber da war das gar nicht bewusst. Und das habe ich dann einfach gelebt und habe mich verantwortlich gefühlt, habe mir gedacht, wenn ich ausziehe, die Oma kann nicht allein sein mit dem Opa, was ist dann und so weiter und so weiter.
Ja, und das ist eine erwachsene Frau. Also wenn wer mit dem Mann, mit dem sie seit Jahr und Tag verheiratet ist, zurechtkommen wird, im Normalfall, hoffentlich, wenn es eine symbiotische Beziehung ist, dann soll es deine Oma sein im Normalfall.
Absolut.
Und wie hast du doch den Sprung geschafft? War es der Oma, die dir den Kick gegeben hat, oder warst du doch selber?
Dass ich dann wirklich ausgezogen bin. Ich habe dann eine Arbeitsstelle in Stornach gekriegt am Brenner und habe dort mal dort einen Partner gehabt und bin dann auch schon immer wieder bei ihm gewesen und auch wenig dann daheim in Dauer. Mhm. Weil ich habe mich auch mit Partner, wenn ich Freunde gehabt habe, außerhalb von daheim getroffen, weil es war jetzt nicht so gern gesehen vom Opa, dass der Partner ins Haus kommen, als es eins zum anderen kommen. Mhm. Und dann habe ich dort eine Wohnung gefunden und bin da hingezogen nach Stornach. Okay. Das war dann ziemlich einfach, also es war jetzt auch nicht ein schwerer Abschied oder so, das ist dann eins zum anderen gekommen und dann war der Punkt, wo das absolut okay war, aber es war wirklich spät, eben Mitte 20 erst.
Ja, spät, du hast eh gefühlt, ich wohne immer noch daheim.
Ja, eh. aber für andere ziemlich spät, in dem familiären Umfeld, würde man sich denken, eigentlich hätte es schon viel länger gehen sollen, aber für das jetzt eigentlich ziemlich spät, genau.
Ja. Eben, weil die jüngere Schwester hat ja den Sprung früher geschafft.
Ja, die ist auch eher gegangen worden.
Oh.
Ja. Ah. Ja. Mhm. Sie hat nicht so funktioniert, wie es der Opa wollte.
Also sie hat wieder diesen Funktionsbedürfnis gehabt wie du.
Richtig.
Und die, oder hat sie die Rebellion richtig noch weiter ausgereizt?
Sie hat die Rebellion definitiv nur weiter ausgereizt, viel weiter wie ich.
Okay.
Und hat dann nicht so funktioniert, wie er es wollte. Und
hat sie sich in dem Fall dann die Augapfel tätowiert? Oder wo hat sie... Weil viel mehr Gott, also was ist da, oder hat sie einfach nur vom Lebensstil oder halt einfach das Ausleben
genau,
mehr?
Genau, also okay. Das Tätowieren ist nicht so extrem, da bin ich nur stärker tätowiert.
Ah, okay.
Aber sie hat es so vom Lebensstil her definitiv mehr ausgereizt und hat auch noch mehr rebelliert, definitiv wie ich, da war ich nur die Angepasstere.
Okay.
Genau, genau. Und eben wo sie dann ausgezogen ist, war ich eben dann allein und habe eben die Verantwortung für die Oma übernommen gehabt.
Yeah.
Bis ich ausgezogen bin.
Okay.
Mhm.
Wie ist jetzt das Verhältnis?
Zu den Großeltern?
Ja.
Zu Oma sehr gutes, nach wie vor. Wir hören uns auch so fast jeden Tag. Meine Schwester höre ich jeden Tag.
Ah ja?
Also zu meiner Schwester habe ich ein unglaublich gutes Verhältnis.
Mhm. Nichts mehr Mama-mäßig? Jetzt
Nein, also jetzt ist es auf einer ganz feinen Ebene. Also definitiv.
Ja.
Sie hat auch einen Partner und das hat es mir auch erleichtert, wirklich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass sie die Verantwortung abgibt.
Ja.
Genau. Und dass sie einfach erwachsen ist und für sich selber die Verantwortung hat. Aber es war ein Sprung, dass sie das klingt so
wann
lustig.
Wann hast du ihr zulassen zu glauben, dass sie erwachsen ist? Weil wenn ich meine jüngere Schwester, die war fix mit 18 schon erwachsener, wie ich gefühlt jetzt.
Mhm. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert.
Ah, ja, ja. Okay.
Wir haben eine sehr innere, also eine innige. Innere Bindung
also
und eine innige, na, okay. Schon eine innige wollte ich sagen. Wir haben eine sehr innige Bindung, vor allem nachdem sie eben daheim ausgezogen ist, haben wir uns dann total verbündet. Also dann war es ganz intensiv und wir verstehen uns richtig, richtig gut, das ist sehr wichtig.
Was hört man denn so jeden Tag mit seiner Schwester?
Ah, da fällt uns immer wieder was
Echt?
Ein. Ja, absolut.
Ja,
wir sehen uns auch oft und auch wenn wir mal kurz gestritten haben und ich fahre weg im Auto oder so, dann rufe ich sie schon wieder im Auto an oder sie mich, dass es uns laut wird. Also wir haben eine sehr,
okay.
Wir haben eine sehr, sehr intensive Verbindung, okay. Und das ist voll schön so.
Na voll, sollte man eh, sollte man mehr haben. Genau. Auch nicht mit meiner Schwester definitiv auch,
ja.
Aber wir halten das eher quartalsmäßig.
Somit, das also, klingt schön.
Jawohl, sie ist dann immer wieder zu Besuch da und da schaffen wir es, also wenn sie 2 Wochen da ist, schaffen wir es sicherlich 2 Abende lang, was wir noch zu machen.
Ja.
Ich bin zwar furchtbarer Bruder, kommt mir manchmal vor. Aber ja, sie ist Gott sei Dank mit dem zufrieden, mit der Zeit, die ich schenke.
Ist auch voll okay, absolut.
Ich mache mir schon fest Vorwürfe. Also,
ja.
Ja, ein bisschen schon. Aber mei, das hört sich vielleicht dann nachher, raucht das ja schon.
Ja, dann ist ja nur Luft nach oben und dein guter Wille ist da.
Ja, aber der gute Wille ist bei vielen bei mir da, aber den umzusetzen ist ja etwas anderes.
Ja.
Umgesetzt hast du ja dann noch generell noch mehr. Sprich auch die generelle Ausbildung eben zur Behindertenbetreuung.
Mhm.
Dann der Sprung. Warum hast du nachher den Sprung gemacht? Weil diese Betreuungsaufgabe dann nun mal genug war? Oder hat sich da einfach das anders ergeben?
Ich habe 10 Jahre im Behindertenbereich gearbeitet, in verschiedensten Einrichtungen. Und habe aber da schon gespürt, ich passe irgendwie nicht so in das 0815 Arbeitssystem ein. Ich bin mit Chefitäten nicht klargekommen.
Oh, das Problem.
Ja. On point.
Warum? Weil definitiv. Du, dass du gescheiter bist? Oder?
Nein, es war definitiv so, dass ich im Behindertenbereich ganz oft gespürt habe, was ich gern für die Klienten machen möchte, was ich ihnen ermöglichen will, dass sie so selbstständig wie möglich sein können. Ich habe immer wieder gespürt, was da möglich wäre.
Ist dir das, aber, wenn du das so oft sagst, ist dir das Spüren nicht mehr ein Hindernis, wie dass es die Vibe bringt? Also jetzt natürlich ist das die Quintessenz. Aber du, weil so viel spüren wie du dort gefühlt, mach es mal detektiv auf.
Ich spüre sehr viel.
Okay.
Aber es unterstützt mich dann auch, weil ich halt spüre, was sich noch wieder spüren, stimmig für mich anfühlt und was nicht da. Mhm. Und wenn sich was zeigt, dass das nicht stimmig für mich ist, dann kann ich es halt verändern. Mhm. Eine Zeit lang habe ich mir halt gedacht, irgendwas ist mit mir falsch. Mhm. Wenn ich die Arbeitsstelle wechsle und es ist dann wieder irgendwie so eine Thematik in dem Bereich von der Begleitung von Menschen mit Behinderung war es halt ganz oft, dass du einen Deckel zu machen hast müssen, wo du gespürt hättest, ist noch ganz viel Potenzial, aber aufgrund von den Rahmenbedingungen, finanzielle Mittel und so weiter war das nicht möglich. Mhm. Und da habe ich dann oft gespürt, ich war dann an einem Punkt, wo es für mich nicht mehr weitergegangen ist. Wo ich gemerkt habe, es braucht jetzt einfach eine Veränderung. Ich war jetzt 10 Jahre in dem Bereich, ich habe es mir angeschaut, habe unglaublich schöne Erfahrungen gemacht, möchte es definitiv nicht missen, von der Begleitung von Kindern bis hin zu Erwachsenen, Senioren in dem Bereich. Eine Gruppenleitung habe ich übernommen gehabt. Aber ich habe mir dann gedacht, irgendwie würde ich so gern was anderes machen. Und dann ist mir die Stelle als Arztassistentin zugefallen, wo ich jetzt seit mittlerweile 4 Jahre arbeite. Hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich in einem medizinischen Bereich als Arztassistentin arbeiten darf, ehrlich gesagt, mit meinen starken Tätowierungen habe ich mir nicht gedacht, dass der mich nimmt.
Aber das ist, ich fühle, das ist mittlerweile schon ein Klischee, dass da die Damen meistens tätowiert sind.
Mittlerweile sind sehr viele tätowiert.
Aber sind nur so viele Assistentinnen und nicht der Assistenten? Oder werden die einfach straight Arzt?
Vielleicht überspringen die denn.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob da schon wieder das Patriarchat ausgibt oder was?
Ich weiß es nicht. Aber also einen kenne ich, einen Arztassistenten kenne ich.
Wow.
Das ist sehr viel. Aber da habe ich mal, also auch in der Ausbildung zur Ordinationsassistentin war kein einziger Mann. Das ist vielleicht irgendwie so total. Ich glaube auch, so weil es spricht ja so absolut nichts dagegen und das wäre schön.
So wie fast kein Sekretär.
In die Gemeinden so, ja, kenne ich einige.
Stimmt, aber gemeint so, in der Gemeinde sind es immer Männer gefühlt.
Ja, das sind viele Männer.
Aber
ich so viele
sind es nur Frauen.
Ja,
in Büros.
Ja, ist ja, sehr weiblich.
Als sehr
definitiv.
Weil in der Gemeinde müssen Männer in die Gemeinde. Weißt? Die Gemeinde leiten müssen Männer.
Komisch, warum eigentlich, gell?
Ja, das ist alt Einbachen, glaube ich.
Mhm,
Die werden nur vererbt, kommt mir vor. Die sterben aus, die Typen. Na ehrlich.
Ich glaube wirklich.
Na ehrlich, die fangen an und nachher Pension und bis jetzt sind sie weg.
Ja, spannend.
Nein, nicht so wirklich. Hey, wenn du bei uns in die Gemeinde reingehst, würdest du da keinen flamen, sofern die zwei Herren des Herrn. Hey, da gehst du rein, da ist eine Grabestelle da drin, ich würde sterben.
Ich glaube, das ist überall. Also ich kenne gar keine andere Gemeinde, wo das vielleicht so lebendiger ist. Oder ja, ich habe jetzt auch nicht so in Einblick, muss ich sagen. Okay. Ja.
Ja, willst du jetzt eh noch abschweifen?
Ja, also, ja. Dezent.
Ganz leicht, okay.
Genau,
aber
noch genau.
Wir sind noch bei deiner Assistenzzeit,
genau.
Aber da hast du dann für dich gleich mal, oder zumindest während dieser Ausübung dessen, hast du gedacht, so, da geht aber noch nebenher mehr.
Ja, also 2016
jetzt kommen wir
habe ich
zum
dann,
richtigen Gefühl.
Genau, wo ich dann wirklich gefühlt und gespürt habe, dass das total meines ist. Ich habe eben, um nochmal so Anfang 20 nochmal herzuholen ungefähr, da habe ich eben dann angefangen, das Thema mit meinen Eltern aufzuarbeiten und habe, um wieder spüren zu sagen, wirklich gemerkt, ich spüre extrem viel. Auch in Bezug auf andere Menschen, ihre Thematiken, ihre Emotionen. Ich habe gemerkt, ich habe da intensiveres Gefühl wie viele andere, habe das aber oft nicht einordnen können. Es hat mich auch teilweise überfordert. Wenn ich zum Beispiel in Menschenmassen war, habe ich das alles nicht so ganz für mich verarbeiten können. Also
ja,
ich war total überfordert.
Ja, weil es halt einfach zu viel auf dich einprasselt.
Total.
Ja.
Und ich habe mich da nicht abgrenzen können. Das war, da war ich wie ein offenes Buch und das ist alles auf mich eingeprasselt. Bis ich eben dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und gespürt habe, wie ich das lenken kann. Wie ich mich da abgrenzen kann, wie ich zum Beispiel bei Familienfeiern, was früher ein riesiger Triggerpunkt war, trotzdem bei mir bleiben kann und das einfach so gut nehmen kann, dass es mich nicht voll nach unten zieht oder belastet.
Mhm.
Genau. Und das war dann eigentlich der Startschuss, wo ich gemerkt habe, ich habe da totaler Talent, Menschen vertrauen mir sehr schnell und öffnen sich auch total schnell bei mir. Und
ja, hättest du auch einen Podcast machen können.
Ja, das kommt vielleicht nur. Vielleicht ist das jetzt der Startschuss bei
so,
dir.
Okay,
ich weiß
ja.
es nicht.
Aus, ja.
War schon immer mal wieder so ein Gedanke von mir.
Dass du einen Podcast machst?
Definitiv.
Okay.
Definitiv, weil ja, es gibt so vieles zum Teilen und das ist halt ein guter Weg, das zu machen.
Momentan auf alle Fälle, weil es die Leute sogar anhören.
Also. Ja, voll schön.
Scheinbar. Okay.
Dass es da Menschen gibt,
also
die sich das anhören.
Also bist du für dich selber einfach draufgekommen, du glaubst Menschen relativ schnell lesen, verstehen zu können, mit ihnen zu fühlen und wenn sie selber irgendwo nicht weiter wissen, ihnen Ratschläge geben zu können, die ihnen wirklich weiterhelfen.
Genau.
So weit, so gut.
Ganz genau.
So, und jetzt kommen wir zu der Bezeichnung des Mind-Coachings.
Mhm.
Wo fange ich denn da an? Sage ich einfach für mich selber, so, ich finde, ich habe da eine Idee oder ich habe da ein Talent und ich schaue zum anderen Mind-Coach und der schlag mir dann zu meinem Coach Ritter, indem er mir dann nachher sagt, ja, fühle ich auch. Fühle ich auch, dass du viel fühlst und dann...
dann fühlen wir gemeinsam
dann
mehr.
Dann fühlen wir das gemeinsam und du kommst in den Verein des Coachings.
So läuft es nicht.
Na voll, ja, klar. Aber Coaching genau. Hat halt in der heutigen Zeit, finde ich, auch einen bitteren Beigeschmack.
Ja.
Jeder ist irgendwo Coach.
Das Wort hat ziemlich eine Ladung.
Ja.
Und darum probiere ich mich da distanzieren, weil wenn ich sage, ich bin Coach, dann umfasst es niemals das, was ich eigentlich mache. Und habe aber dann eben angefangen, das auf selbstständiger Basis anzubieten, dass ich immer Werbung machen kann und das auch nach außen bringen kann. Angefangen hat es aber eben, um auf deine Frage einzugehen, wirklich, dass ich auch bei anderen war, um meine Themen aufzuarbeiten. Und habe dann gemerkt, was es braucht, dass man das anbieten kann. Habe dann angefangen, Live-Meditationen zum Beispiel auf Facebook zu machen. Oder dass man sich daheim trifft. Zum
ja, aber du kannst nicht einfach eine Meditation starten. Da brauchst du ja auch eine Ausbildung.
Nein, das was? Geht einfach so.
Na.
Ja.
Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt hocken wir zusammen.
Doch, das geht ganz gut. Das
ja,
geht ganz
da
gut.
Das die ganzen meine ganzen Yogi voll oder die Hunde werden die Kappe waschen. Du machst denen ja ihr Geschäft hin.
Das habe ich ja nicht auf. Also ich habe kein Geld dafür fast, bekommen.
Ja.
Nein, wir haben uns so alle zusammengesetzt und mal getroffen und eben so, das war mein Einstieg. Und
ja, weil dann hockst du da von Leppi und dann geht's auf.
Das war, ja, eigentlich ist es mal lieber, oder mir ist es wirklich lieber, wenn man sich dann persönlich trifft natürlich, ja, war jetzt in der Corona-Zeit nicht möglich, dann war ich froh, dass es die Möglichkeit gegeben hat. Und auf Facebook, die Leute sind da sehr, sehr dankbar dafür, sind da sehr offen. Es ist ja definitiv so, natürlich, die Menschen beobachten mich und wissen mittlerweile auch, was ich anbiete. Und wenn ich dann sage, ich mache wieder mal eine Facebook-Live-Meditation, dann spricht sie ja schon genau den Kreis von Menschen an, die was da offen sein dafür.
Ja, du musst ja erst mal finden, den Kreis.
Ja, der fügt sich so ganz automatisch immer mehr zusammen. Mhm. Ja, wirklich. Also
hast du ja noch gefühlt irgendwann so ein, ja, jetzt ein Zirkel, aber halt doch so eine Art Anhängerschaft, die halt einfach so deine Klienten willst du nicht nennen, aber wenn du ein Coach bist, dann hast
du
Klienten.
Du sprichst halt immer genau die Menschen dann an, ja, was du brauchst. Und es ist ja definitiv so, das, was sie ausstrahlt, ziehe ich da an. Und du ziehst halt genau die Menschen an, was das jetzt gerade brauchen, die Erfahrung, oder was jetzt gerade an einem Punkt sein, wo sie spüren, irgendwie gibt es da mehr als das, was sie jetzt lebt. Und da hake ich halt dann ein. Und ja, jetzt auch auf einer sehr professionellen Ebene, also nicht nur mehr hobbymäßig, eben, ich habe dann das Gewerbe angemeldet. Man kann es ganz normal eben bei der Wirtschaftskammer anmelden, als Humanenergetikerin.
Ja, aber das ist immer nicht, wer hat jetzt zu dir ernannt? Du hast einfach du selber entschieden. Das, und das geht so, weißt du? Ist das, wie meinst? Ist das eine fixe Berufsbezeichnung? Oder mache ich da einen Kurs? Oder muss ich da einen Workshop machen? Oder irgendetwas, was dazu berechtigt? Oder ist das wirklich etwas, wo ich sage, ich bin so, ich bin das. Und dann bin ich mein Coach.
Du hast über die Wirtschaftskammer, also Mindset Coach ist jetzt so meine Bezeichnung. Ja. Das ist so Untergruppe, weil es ist schwer, das wirklich so zusammenzufassen. Ja. Aber die Berufsbezeichnung ist wirklich, also du hast das Gewerbe als Humanenergetikerin.
Ja.
Die Wirtschaftskammer benennt es so.
Jeder
Arzt, um das jetzt wirklich dem Terminus zu geben, quasi, ja, ja, heißt so. Genau. Und in dem gibt es ganz viele Untergruppen.
Okay.
Und ja. Und dann schaust du, was sich für dich stimmig anfühlt. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, wie du das anbieten kannst. Und in die bewege ich mich. Und dann schaue ich, ja, du ziehst eben, wie wir davor gesagt haben, genau die Menschen an, was das jetzt brauchen. Und das ist das, was ich einfach liebe und voll gern mache.
Das ist ja gut. Aber jetzt sind wir immer noch bei der Qualifikationsfrage. Willst du was ich sagen? Oder
gibt's nein, ich verstehe noch nicht genau, wie du es meinst.
Schau, ich mache eine Lehre und kriege einen Gesellenbrief. Danach bin ich Gesell. In dem Beruf, was ich ausgeübt habe.
Ja.
Du machst eine Matura, danach bist du
Maturant. Jetzt verstehe ich deine Frage.
So,
na, dann bin ich Humanenergetikerin. Das ist eine Ausbildung gewesen.
Ja, jetzt.
Genau, und dann machst du, also verschiedene Seminare können dann auch wie eine Fortbildung sein, was du dann auch wieder hernehmen kannst und anbieten kannst in dem Bereich.
Okay.
Ich habe jetzt so die Frage nicht ganz verstanden, wie du das meinst.
Vielleicht war es kryptisch formuliert.
Aber jetzt habe ich es verstanden. Ne? Und dann, also ich bin dann mehrere Seminare gegangen, habe Ausbildungen gemacht und genau das kannst du dann auch anbieten. Und es entwickelt sich dann auch immer wieder weiter, weil du spürst halt dann, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz mein Bereich, da bin ich jetzt selber rausgewachsen, ich möchte es gerne anders anbieten. Und da bin ich selber auch jetzt gerade ein bisschen beim Spüren und Schauen, was wirklich eigentlich meines ist, dass ich jetzt nicht irgendwas nur nachlebe, sondern echt schaue, was ist das, was ich anbieten will.
Ja.
Und ja, da bin ich jetzt gerade.
Deines, meines ist so wie so oft, wie man es klassisch sagt, bei deinem Psychologiestudium, Eigentherapie. Dass du sagst, ich bin immer nur in einem Prozess, in einem vehementen, dass ich mich selber finde oder dass ich Dinge erkenne, währenddessen ich eigentlich andere Leute ihre Probleme erkennen oder ihre Sorgen nehmen kann. Wie immer das dann nachher vonstatten geht, da kommen wir dann auch noch dazu. Das ist jetzt nicht verstanden. Und generell dieses positive Vibes-Mindset. Ich bin ein Mensch, ich bin einfach unglaublich gern grantig. Ich bin so ein richtiger Grummler. Ich fluche mir ganz kreuz an und suhl mich in meinem Elend jeden Montag, aber von Herzen.
Mhm.
Also schon fast, dass ich mich darauf freue.
Aber ist dann auch voll schön, nein, weil dann ist es ja deine Wahl und wenn es dir Spaß macht und du
dich freust.
Das
macht auch keinen Spaß, aber das ist ja etwas, das müssen wir durch.
Das ist so deins.
Ja,
Me-Time.
Aber in einer negativen
Me-Time. Auf deine Art und Weise.
Nein, weil ich switch da halt so zwischen, je nachdem, wie übel ich in meinem Körper wieder mitgespielt habe, switche ich zwischen einer Depression oder einer massiven feinen Me-Time, wo ich aber Obacht geben muss, dass ich eher zu lange ruhe.
Ja.
Denn aus Ruhe folgt Antriebslosigkeit.
Mhm, ich verstehe.
So.
Ja.
Da so viel zur Selbsterkenntnis.
Und bist du schon einmal an einem sehr guten Punkt.
Oh, mein Wahrscheinlich. Dadurch, dass viel mit Mama reden hilft tatsächlich. Mama hat analytische Fähigkeiten.
Mhm. Sehr gut.
Ist immer so, wenn ich eine Meinung hören will, die ich hören will, dann gehe ich zu Mama. Das sagt man dann schon, wie es mir
oft
geht.
Oft braucht es genau das.
Mhm. Weil es ist halt immer genau das, was ich immer schon denke und ich scheiße finde und eigentlich so Abstreit von einem.
Mhm.
Wahrscheinlich bist du die Mama von den Leuten in deinem Workshop.
So würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ich sage vielleicht auch oft die blinden Flecken auf, was die Menschen vielleicht jetzt noch nicht so, ja, so sehen. Oder, ja, genau.
Ich glaube, jeder kennt seinen blinden Fleck.
Ja, aber
man nimmt ihn wahr, keiner
genau,
mit Betiteln.
Ganz genau. Mhm. Und auch wenn du ihn wahrnimmst, geht es ja dann auch darum, dass du ihn so wahrnimmst, dass er die jetzt, falls er die jetzt am Weitergehen behindert, das nicht mehr macht. Mhm. Weil es kann ja sein, dass es die so einschränkt, dass du spürst, hey, da ist irgendwas, das muss aus, aber du kommst nicht über den Punkt drüber, wo du es für die da löst. Mhm. Was aber super ist, wenn du da die Mama hast, weil oft braucht es einfach nur ein Gegenüber, wo du schon aussprechen kannst oder hörst, durch das passiert ja auch schon ganz viel. Weil sie bestätigt dir ja meistens genau das, was du eh schon weißt, und dann ist da schon ganz viel passiert.
Ist das die ganze Magie dahinter?
Es ist definitiv auch ein Punkt, dass man einfach einmal einen Raum eröffnet, wo sich Menschen sorgen können, wo du gemeinsam mit ihnen schaust, was brauchst du jetzt gerade, was möchtest du in deinem Leben, was sind deine Wahlen, dass du einfach einmal neu wählen kannst, wenn du spürst, das ist mir zu wenig, eröffne ich einen Raum, dass du neu für die wählen kannst. Das klingt jetzt ein bisschen nicht so greifbar, aber ich glaube, auf das gehen wir sicher dann später nochmal ein, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube weil ich durchschaue das nicht. Und
ja,
ich will jetzt durchschauen, ist das falsche Wort, weil das klingt so, als wäre das, würde ich das als Humbug abtun, was es definitiv nicht ist. Dafür, glaube ich, hast du zu viele positive Rückmeldungen. Und das ist ja auch, du verkaufst den Leuten ja jetzt nichts und sagst, du bindest den irgendeinen Bären auf und sagst, ja du willst was tun, hast schon mal dann gedacht, dass du Autos verkaufen möchtest.
Weil genau.
Du magst Autos.
Ja.
Das ist ja Blödsinn.
Ja.
Also du hilfst ja den Leuten, dass sie jetzt irgendwie einen anderen Berufsweg einschlagen sollen, sondern dass sie ja immer mit sich arbeiten müssen, nicht mit ihrem Umfeld, oder?
Spielt ja dann natürlich mit.
Ja.
Dein Umfeld ist ja automatisch dann dabei. Aber es geht um die in erster Linie, ja natürlich.
Mhm. Ja, weil zuerst mal muss ja der innere Zirkel sich drehen, bevor es außen weitergeht.
Richtig, ja, das ist genau so.
Okay.
Mhm.
Und dann machst du so Sessions. Ich versuche das jetzt vom Yoga-mäßigen her übernehmen.
Mhm.
Das ist aber genau das, weil wieso es mich denn so interessiert, weil ich mich da gleich, ich blockiere wahnsinnig gern und schnell. Weil ich dem, wenn mir da einer wehmen kommt mit positiv sein und was tätest du jetzt, wenn der letzte Tag deines Lebens wäre und lauter solche, ich zwingend sinnbefreite Fragen, weil das ist ja dann immer etwas, wo man sich dann die Fragen stellt, boah, ja, was tät ich denn jetzt eigentlich, wenn ich die Wahl hätte?
Mhm.
Das sind ja so diese Fangfragen.
Mhm.
Wenn man sie ehrlich zulässt, sind sie ja relativ vielsagend.
Ja.
Normalerweise.
Ja.
So, da ich die aber von vornherein immer als Blödsinn abtun, denke ich mir immer, okay, aber ist es denn so simpel? Oder ist es dann immer die Frage vom Mindset, an die, wie man da rangeht? Was kommen für Leute zu dir? Oder was sind das, geht das quer durch die Bank? Oder sind das immer Menschen in einem gewissen Alter, wo ich mir gut vorstellen kann, keine Ahnung, entweder relativ junge Leute, die sehr orientierungslos sind, oder klassisch die Menschen, die Generation so Mitte 40 auf die 50 hin, wo nur mal so dieser Sinneswandel durchzieht. Bei Männern würde ich sagen Midlife Crisis, weil man nur mal versucht, mehr aus seinem Leben zu holen, weil man glaubt, zu wenig getan zu haben.
Ich möchte gern beim Anfang nochmal einhaken, was du gesagt hast mit der Positivität. Das baut sich ja dann auf. Also, dass du dann das hast, das positive Lebensgefühl, da brauchst du ja mal definitiv das, dass du dir auch deine Themen anschaust, die was auch schmerzhaft sein. Also ich bin durch ganz, ganz viele Sessions, Coachings gegangen, wo es mir im Boden unter die Füße wirklich weggezogen hat, dass ich dann auch wirklich spüre, was ist meines, was will ich wirklich, und da kommen Schattenthemen daher, da kommen eben genau auch die blinden Flecken daher, was nicht immer angenehm ist. Aber ich glaube, das ist mitunter auch eine große Stärke von mir, dass ich das für mich gemacht habe, dass ich das jetzt auch anbieten kann, weil ich dann Menschen an die Punkte abholen kann, wo ich vielleicht auch gestanden bin. Wo ich nicht gewusst habe, wie geht's, habe das geschafft, und du kannst das ja am besten weitergeben, was du für dich schon gemeistert hast. Das ist,
ja, ich glaube, das ist ja fast eine Grundvoraussetzung, oder?
Total, total. Und mit dem, da habe ich halt dann das Gespür, da weiß ich, was es braucht, weil es bei mir geklappt hat, und dann kannst du das auch gut weitergeben. Aber dass du dann.
Nur der Glaube, dass du, also das ist ja Vermutung, du hast jetzt, du kannst es ja kategorisieren und sagen, ja, ah ja. Bei dem Thema, da nehmen wir dann einfach Variante A oder B. Also das ist dann schon immer einfühlen.
Das ist sehr intuitiv. Ja. Also ich habe auch überhaupt nicht einen fixen Ablauf, oder so muss es sein. Mhm. Wenn ich jemanden begleite, läuft das jetzt nach Schema F die ganze Zeit ab? Gar nicht da. Sondern eben, ich spüre in Menschen, ich fühle, was es jetzt gerade braucht. Ich lasse mich da total intuitiv in dem Moment auf die Person ein. Also ich habe jetzt nicht davor total die Vorbereitung, so muss es halt sein, weil wenn der Mensch dann mit ganz einem anderen Thema kommt, dann ist das jetzt gerade wichtig. Mhm. Also das ist total im Jetzt-Moment, was es jetzt gerade braucht.
Okay. Wie kann man sich so generell so eine Session dann eigentlich vorstellen bei dir? Ist die immer einzeln oder sind das mehrere?
Ich habe jetzt vor kurzem einen Workshop angeboten gehabt, das war mein erster Workshop. Da waren wir zu 8, also 8 Frauen sind da gewesen, wäre offen gewesen für Männer, aber es seien alles Frauen dabei
Männer,
gewesen.
Männer tun sowas jetzt so gern, glaube ich.
Immer mehr.
Okay.
Immer mehr. Sehr ich merke es auch über Facebook, Instagram, dass mir fast 80% Männer schreiben.
Was?
Ja.
Ja, ist ja sehr gut.
Ja. Es braucht aber dann, glaube ich, auch nur den Sprung, dass sie es wirklich
machen.
Ja, erleben und das auch so nach außen tragen. Also es ist aber. Ich bin mittlerweile in einem großen Kreis von Menschen, wo ganz viele Männer drin sind, was das Leben, was das auch weitergeben, und das ist total schön, dass man das auch spürt, dass da Männer genauso am Weg sein.
Dass man auch das ein bisschen das Klischee rausnimmt, sind das so die klassischen Männer, oder, weil, weißt du, das ist oft immer so, wenn du nachher hast, ja, der Typ, der redet halt über Gefühle, wie gesagt, ich bin da schon durch. Mhm. Aber das gibt es nach wie vor, dass einfach nur ein Typ sagt, hey, mache Sprachtherapie, mir geht's nicht gut, und Depressionen, oder eben, ich bin wahnsinnig orientierungslos. Mir tut es immer so weh, aber das ist dann immer so weibisches Geschwätz.
Mhm.
Sind das dann wirklich oft, aber sind es einfach auch Männer, so einfach gestandene Mannsbilder, wie wir sagen, oder Bubis?
Das ist eben definitiv das Rollenbild, was wir haben, wo ich jetzt auch mittendrin bin, das mal aufzulösen. Mhm. Weil man eben im Kontakt mit den Männern, die das Leben halt auch spürt, wirklich, dass das ein Stempel ist, was man da aufgedruckt hat, was absolut nicht richtig ist. Und sind Männer jeder Altersgruppe, jetzt auch in meinem Umfeld, mit denen ich mich da austauschen kann, wo man allein durch die Kommunikation schon mal spürt, dass man da wirklich falsch gelegen ist mit seiner Vermutung, dass eben in dem Bereich hauptsächlich Frauen seien, dass das so ein weibliches Thema ist, dass man sich mit sich beschäftigt. Also es seien so viele Männer, es gibt auch mittlerweile eben Männerkreise, das habe ich da eben von dem Frauen mehr Stimme geben gesagt.
Ja, das sind immer nicht dadurch erzogen.
Und das ist ganz spannend. Und es wird immer nur größer und größer. Mhm. Und ich finde es so wichtig, dass man einfach mal aus dem Aussicht geht und echt sagt, das ist voll schön, wenn Männer das spüren und das zulassen können und auch da eine Hilfe annehmen. Mhm. Wieso sollten das eben nur Frauen? Und du kannst ja dann auch ganz, ganz anders in Beziehung mit einem Mann gehen, wenn das...
Wenn der mit sich im
Reinen ist. Ja, total. Ja. Total. Und es ist echt schön, das zu beobachten, dass das immer mehr werden. Frauen wie Männer, die was da einfach den bewussteren Weg gehen. Und ja,
die Gesellschaft dreht sich einfach ein bisschen.
Total. Also,
ich hoffe jetzt nicht, dass wir wieder in irgendeiner Hippie-Scheiße abdriften. Dann hätte ich jetzt weniger Bock.
Kommt drauf an, in welcher...
Ja,
ich weiß, wie du meinst.
Selbstbildungsfall. Nein, aber...
Ja.
mein Hippie-Hass ist nach wie vor vorhanden, aber na, weil energetisch und Energetiker, wie wird jetzt, weil du ja eigentlich aus der Medizin kommst, wenn du kommst, du bist Humanenergetiker, die kreuzigen die ja im Normalfall.
Jetzt hänge ich gerade nur so beim Hippie-Bild.
Bei Hippies kreuzigen gut. Aber,
du meinst, wie sich jetzt das Energetische mit dem medizinischen Bereich verbinden lässt?
Ja. Na, vor allem, was da so die nicht mehr Kollegen, also ja, Kollegen bleiben sie ja trotzdem, aber Arbeitskollegen, Genre-Kollegen. Mhm. Du hast ja die Medizin gelernt, die Fachmedizin. Mhm. Und Energetik hat da, glaube ich, sau wenig Platz. Also wenn da einer Globuli hört, dann schreit er eh schon laut. Und das, ist, und das hat aber jetzt nichts mit Energetik, sondern das ist wieder Homöopathie. Aber trotzdem, wird immer in so einen Topf geworfen.
Genau das ist das Spannende, weil, also ich habe es am Anfang natürlich auch gleich in meiner Arbeitsstelle kommuniziert, dass ich als Gewerbe, als Energetikerin habe, war nie ein Thema. Natürlich ist jetzt der Sprung ein größerer teilweise. Es verbindet sich aber immer mehr. Also ich kann jetzt natürlich nicht meine energetische Arbeit jetzt gerade in der Praxis einfließen lassen. Jetzt nicht so, dass ich so zorg. Aber ich spüre, es verändert sich auch in dem Feld total viel. Dass Menschen spüren dann, dass ich offen bin, wenn sie vielleicht auch mal ein bisschen eine andere Meinung hören wollen, als jetzt nur das Medizinische. Und das es öffnet sich immer mehr. Und ich finde es so schön, wenn das eine das andere nicht ausschließt. Weil es kann sich total gut ergänzen. Es braucht Medikamente, genauso wie das, dass du verstehst, wieso habe ich denn das jetzt, wie kann ich denn das lösen und nicht nur Symptome bekämpfen. Ja. Und ich würde das so schön finden, wenn sich das immer mehr annähert und das passiert. Ich spüre das total und man merkt das auch, dass Menschen jetzt nicht nur blind immer der Medizin jetzt vertrauen, sondern schon einmal hinterfragen, was mache ich denn da?
Ja, gefährliches Thema.
Beides. Das ist einfach beides so wichtig, dass sich das so gut verbinden lässt. Weil das eine schließt das andere nicht aus.
Ja.
Und es sind Ärzte genauso wichtig, wie dass du eben dann auch schaust, wie kannst du das für dich auch lösen, dass du eben jetzt nicht nur Medikamente nimmst zum Beispiel.
Nein, das ist ja verständlich. Außer man steigt auf einmal auf Wurmmittel um.
Das
ist nicht verständlich.
Absolut. Es hat dann jeder seinen Weg, das darf jeder gehen, aber auf eine gesunde Art und Weise, glaube ich. Verstehst du, wie ich es sagen wollte?
Nein, das ist ja das. Ja. Weil man kann ja davon immer einen Nutzen ziehen.
Mhm.
Bin ich absolut auch dafür. Ich bin, da meine Mama auf beiden Schienen unterwegs ist, der Homöopathie sowie der Fachmedizin, ist es sehr praktisch. Ich habe beides genossen. Und ich schwöre auf gewisse Dinge heint noch.
Ja.
Zu dem ich aber öffentlich nicht alles, aber schon schmeiß ich mir wieder irgendwelche Scheiße.
Da wäre jetzt sehr gespannt gewesen.
Nein, das ist Mama macht zum Beispiel viel, also allerdings mit die Globuli, tatsächlich, da gibt's. Ich will das nicht verschreien, gell? Wenn das jetzt noch nicht funktioniert, sind die ja schuld. Die Annika D30 zum Beispiel ist mein Mittel, das sind 5 Kugeln, die haue ich mir rein, bevor ich tätowieren kann.
Ja.
Dann hebe ich es aus 4 Stunden.
Mhm.
Kopfsach. Lass es Kopfsach sein. Ist mir egal. Funktioniert.
Und es funktioniert. Um das geht's.
Oder Mama macht so Notfalltropfen. Ja. Auch wieder die homöopathische Variante.
Genau.
Ballert da irgendwas zusammen. Irgendwas mit Schnaps und anderen Inkredenzien, Ölen. Und potenziert es dann. Sprich, sie schüttelt es 100 Mal oder sowas. Und denkt an irgendwas sehr Positives. Und ohne Scheiß, das macht sie für ihre Schülerinnen. Oder eben für mich, oder wenn du irgendwann kommt, der sagt, er hat eine Prüfung, mega Angst, Panik, nimmt die Dinger, dann ist Ruhe im Karton.
Und funktioniert.
Funktioniert.
Genau.
Die haben einfach gar keine Ahnung, was da auf sie zukommt, oder was man mal gemacht hat. Die greifen das Ding an und das ist dann so eine energetische Geschichte.
Ja.
Und da kann der Zug drüber fahren, da kann man jeder erklären, dass das alles Bullshit ist. Ja, mag sein, Fink. Mein Körper sagt, go.
Und das finde ich so spannend. Man muss dann das Ganze drumherum oft gar nicht hören. Man spürt, dass es wirkt und das dir tut es gut reicht, und das ist das Wichtige.
Ja.
Und dann brauchst du das drumherum jetzt nicht die ganze
Erklärung. Aber hast du dann ab und zu zum Beispiel den Eindruck oder die Bammel, dass Leute eigentlich eine Gesprächstherapie mal zuerst machen sollten, aber das eher auf die umwälzen? Weißt du, dass sie das ersetzen möchten? aussetzen? Oder würdest du sagen, dass es eigentlich sogar gefühlt gleich rangig wäre? Weil ein Gesprächstherapie ist halt schon nochmal was anderes.
Das kannst du jetzt nicht vergleichen. Ja. Definitiv nicht. Wenn ich bei jemandem spüre, da hängt es jetzt wirklich so massiv, dann, also ich bin keine Ärztin, ich bin jetzt auch keine Psychiaterin, also aus dem Feld bin ich natürlich draußen und das kommuniziert man ja auch, dass ich jetzt keinen Arzt oder Psychiater ersetze. Man spürt, wenn es jetzt nur mal mehr braucht, dann kannst du das ja dann auch sagen. Ein Psychiater oder so wäre jetzt nur gut für dich oder geht definitiv zum Arzt, das braucht jetzt eine medizinische Abklärung. Aber du kannst jetzt so mit mir oder in dem Bereich auch schon ganz viel für dich lösen. Und es geht ja auch darum, dass du dir Themen einfach bewusst machst. Und ich bin halt keine, was jetzt immer wieder die Vergangenheit herholt und wieder herholt und wieder herholt, sondern...
Warum mit?
Weil es einfach an einem gewissen Punkt dann für mich klar war, ich habe es jetzt aufgearbeitet, das ist jetzt okay, aber was möchte ich gern für mich kreieren, wie will ich mein Leben leben? Und ich war bei Psychiater, ich habe ganz viele Felder schon durch und habe aber dann gespürt, jetzt habe ich jahrelang meine Vergangenheit aufgearbeitet, aber es hat jetzt nur nichts
in meiner Gegenwart.
Ganz genau. Und eine Freundin, die hat mir ganz einen wertvollen Tipp einmal gegeben, die hat mir gesagt, weil jeder hat mir dann immer aufs Elternthema angesprochen. In jeder Therapie, ja, in jeder Session war immer, deine Eltern sind gestorben, deswegen das bist du so und bist du so und bist du so. Da habe ich dann automatisch den Stempel drauf gehabt, was da dann natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit gibt.
Aber die bringt dir nichts. Das
genau.
Das legst du auch instant ad acta.
Eben, aber das baut dann teilweise so drauf auf, du arbeitest halt immer wieder in das Feld. Immer wieder. Und ich habe dann einen Punkt gehabt, wo ich mir gedacht habe, das kann es nicht gewesen sein. Und sie hat gesagt, Nadja, du kannst das jetzt wie in so ein Buch reintun, wo die Geschichte drinnen ist. Das mit deinen Eltern ist passiert, das ist wichtig, aber es beeinflusst dich ja jetzt nicht. Jetzt mit 33 lebe ich mein Leben und wähle mir das so, wie ich will. Ob jetzt die Eltern gerade gestorben sind, ich habe es aufgearbeitet. Und ja, das war für mich ganz, ganz ein wichtiger Wendepunkt, wo ich eigentlich aus der Opferrolle ausgestiegen bin und nach vorne geschaut habe. Ja, schon auf eine gewisse Art und Weise, weil quasi meine Eltern sind gestorben, deswegen habe ich das nicht, deswegen ist mir das nicht möglich.
Aber dann hast du einfach mehr oder weniger die Schuld von dir geschoben und einfach da mehr oder weniger deine Eltern zugeschoben.
Ja, definitiv.
Und das lernst halt natürlich
nichts. Ja, ganz genau. Ganz
und wann ist der Knopf gefallen, wo du dann gesagt hast, so, Opferrolle hilft nicht?
So Ende 20.
Okay, also ist das noch gar nicht
das
so
hat
lange
her. So, das hat, ist schon immer mal wieder der Gedanke gekommen, aber wenn du dann immer wieder ins alte Feld einarbeitest, kommt es halt immer wieder daher und es ist auch eine gewisse Komfortzone, so eine Opferhaltung, weil dann kannst du deine Verantwortung von dir wegschieben und es braucht definitiv eine Eigenverantwortung, dass du dir das Leben herholst, wie du es leben willst und nicht jemand anderen in die Schuhe schiebst quasi, dass es so ist, wie es ist.
Ich bin halt so, weil...
Ganz genau.
Solche Sprüche, ja.
Ganz genau, das habe ich lang genug gehabt, ja.
Okay. Ja, das kenne ich. Also da ist schon immer so, wo man so sagt. Ich für meinen Teil habe einfach mit meinem Stiefvater so sehr den respektierten Mann, aber wir zwei sind halt wesensunterschiedlicher, geht es glaube ich kaum. Ich definiere mich durch ihn tatsächlich sehr mit Arbeiten. Also man muss körperlich was leisten, sonst ist man nichts. Das habe ich nach wie vor. Aber... da habe ich so lange einfach so vor mir hingeschoben und ich dachte, ja gut, verstehe, Stiefvater, da ist man halt im Clinch. Ich habe das aber einfach lange nicht auf einer Ebene mit mir gesagt. Und irgendwann hat es in der ganzen Umbauphase vom Haus und bla blub, weil ich ja immer nach wie vor, ich glaube, ich baue so lange mein Haus um, wie ich den Podcast mache. wirklich hohe Zeitpunkte gegeben, wo wir wirklich auf einmal auf Augenhöhe miteinander geredet haben und das war für mich nie vorstellbar. Das gerade kommt natürlich um im Alter irgendwann, mit 30 ist man halt dann. Da ist die Distanz dann umso riesig irgendwie. Auf jeden Fall macht das viel mit einem und das muss man erstmal zulassen und dann sagen, es liegt glaube ich auch viel an mir.
Genau.
Das. Und nicht immer nur, er tut immer so schier und er fährt mir immer so schier an. Nein, man sollte mal hören, wie man selber auf was reagiert.
Total, das ist ganz ein wichtiger Punkt, das stimmt, was du da sagst,
Vielleicht will ich auch meinen Coach.
Wer weiß, vielleicht ist das heute der Startschuss für dich.
Ja, auf, ich
wer weiß.
Ja, ja, sicher. Nur ein Projekt aufreißen, quasi. wo man noch ein bisschen mehr Zeit wegstillt. Nein, ist ja eh kein Stehen. Das ist ja, glaube ich, auch generell, oder? Natürlich muss alles irgendwo, gerade wenn man dann seine Existenz darauf aufbaut, dass alles irgendwo finanziell sich ausgehen. Aber ich glaube, das ist ja ein wahnsinnig großes Geschenk, dass man ja mit dem, was man tut, hauptsächlich und so gesehen ja hauptberuflich, anderen hilft.
Genau, genau.
Ist das so der Klassiker mit, ach, das ist das größte Geschenk?
Das ist wirklich unglaublich schön. Ja, ehrlich, das klingt wirklich jetzt so blumig, aber es ist wirklich so. Mhm. Wenn ich Menschen begleite und dann, mir bedeutet es auch viel, wenn ich sie über einen längeren Zeitraum begleiten kann und die Entwicklung so mitkriege. Oder wenn ich sie von früher kenne und dann spüre, was da so möglich ist. Und wo du dann weißt, du hast einen großen Teil dazu beigetragen. Sie treffen die Wahl und du hast halt den Raum mit ihnen gemeinsam. Mhm. Und das ist echt total schön, wenn du dann eben so schöne Rückmeldungen kriegst, hey, boah, in meinem Familienleben hat sich total viel getan oder ich habe mich jetzt mit meinen Eltern versöhnen können, ich kann mein Kind annehmen. Das sind alles ganz persönliche Themen, wo es mich schon sehr berührt, wenn du weißt, du hast da einen Teil dazu beigetragen.
Ist da immer viel
sehr
mit.
Sehr schön.
Ja, das glaube ich absolut. Also das würde ich jetzt auch anrechnen, dass das sicherlich uns für die größten Güter ist, von dem ganzen, ganzen Energetiker-Thematik. Aber da wird so halt viel natürlich mit Gefühlen dabei sein. Also es sind ja wahrscheinlich immer sehr viel Weinen, riesengroße Freude. Ich glaube, da gibt es keine Mittelwege der Emotionen. Mhm. Was ist denn mal, wenn du mal irgendwie aufhören möchtest, fühlen? Also im positiven Sinne, sprich, die mal ausschalten, weggehen, wegfahren, wegfliegen, whatever. Wie schaltest du die mal ab? Du musst ja irgendwo mal regenerieren. Das zehrt ja sehr an einem, wenn man vehement sich immer so offen gibt und hellhörig ist und verständnisvoll ist. Bist du gerne einfach auch mal nicht verständnisvoll und möchtest dich einfach nochmal auf dich konzentrieren?
Absolut. Ich habe auch solche Tage, wo ich mir denke, boah, ich brauche jetzt definitiv einfach meine Zeit für mich. Das braucht ja jeder, jetzt nicht nur in dem Bereich. Für mich ist dann einfach Musik einfach ganz riesig. Ich schalte mal Musik ein, dann ist mein Kopf schon aus. Oder ich gehe in die Natur, ich gehe extrem gern Berg klettern, mache Yoga, reise normalerweise auch sehr gern. Mhm. Ich bin unglaublich gern mit Kollegen unterwegs, Konzerte vermisse ich jetzt auch voll. Das sind alles so Dinge, wo ich ja einfach voll abschalten kann und einfach meine Zeit für mich habe. Aber es ist jetzt ist andere nicht belastend, dass ich mir denke, boah, ich muss jetzt da mal aussteigen, sondern es ist einfach ganz natürlich, dass ich auch mich mal wieder zu mir herhole und quasi aus dem raushole und Zeit für mich einbaue.
Also kannst du das gut trennen?
Total gut. Es ist.
Weißt du, weil jetzt gerade beim Foodcore hast du, also da bin ich ja gefühlt oft mehr Therapeut wie Partygast.
Das glaube ich, ja, das glaube ich. Es verschwimmt dann öfter, weil.
Hast du schon so Visitenkarte, die du dann zusteckst?
Muss ich da nicht machen. Reden wir danach nach dem Ausgehen weiter, Mensch.
Ja, so.
es ist wirklich, es klingt echt vielleicht kitschig, aber es ist so erfüllend, dass es keine Belastung ist. Es ist einfach nur schön und dann ist das so ein tolles Feld, dass ich die Zeit für mich dann einfach total nutzen kann, aber es andere genauso erfüllend ist. Es ist wirklich so. Und ja, eben wenn ein Mensch jetzt da bei mir rausgeht und dem voll gut geht, mir geht's gut, dann gehe ich aus in die Natur. Das ist einfach, ja, es klingt jetzt echt gerade ein bisschen kitschig, wenn ja, ich sage, es ist so. Und es ist total fein, es ist keine Belastung, wo ich mir denke, jetzt wie sonst in einem Job, was ich gehabt habe, jetzt arbeite ich Montag bis Freitag und am Wochenende muss ich jetzt irgendwie meinen Kopf ausschalten, dass ich dann wieder Energie habe für den Montag.
Ja.
Das gibt es da nicht. Also das ist da nicht.
Ah, das ist halt schon was Geiles, glaube ich. Weil da scheiße ich mir schon gefühlt jede Woche in die Hände. Aber grundsätzlich, noch bin ich der Überzeugung, dass ich ein Mensch bin, der diese Routine benötigt.
Voll okay. Das haben viele, die brauchen das. Das ist auch total okay, dass man einfach in der Routine drinnen ist und dass da das auch Sicherheit gibt, dass sich das auch gut anfühlt. Für mich ist es definitiv nichts. Aber das heißt ja nicht, dass es für wen anderen nichts sein muss. Aber ich habe gespürt, ich passe da nicht ein, es ist nicht meine Art, wo ich mir denke, das möchte ich jetzt immer leben. Und da gibt es einfach mehr für mich. Das ist ja der Grund, wie wir zum Podcast zusammenkommen. Das ist mir jetzt eingefallen.
Ja, schon.
Mit deiner Montagsliebe.
Auch das, ja. Weil die Nadja hat die Angewohnheit und völlig ironiebefreit, wirklich dir mit allem, mit aller erdenklicher Aufrichtigkeit wünscht sie dir einen wunderschönen Tag und noch ein wirklich wunderschönes Wochenende. Und ich habe echt gedacht, ey, halt doch dein Maul. Das ist ein wunderschöner Tag am Arsch. Nichts ist schön. Aber die ist halt... Den kannst du mal Bärs nehmen, die ist, das muss dir so. Da habe ich am Anfang gedacht, ich will mich forschen. So nicht kann man doch gar nicht sein wollen. Aber ja, gibt's
es
wohl doch.
Es funktioniert. Mittlerweile vermeide ich die Sprachnachrichten am Montag bei dir, das habe ich gelernt.
Danke, ja, da bin ich jetzt schon relativ froh. Wie bist denn du eigentlich zu diesem... Scheiße, seinen Namen vergessen. Energetik. Workshop, fuck.
Den Workshop, was ich angeboten habe, meinst
du? Nein. Zum Humanenergetiker, Entschuldigung. Jetzt.
Mhm. Allgemein in das Feld.
Ja, wer hat die da reingebracht? Da kommt wer vor allein drauf. Hast du das auch?
Nee. Eben durch die Familienaufstellung ist dann eins zum anderen gekommen. Da war dann eine, also das ist die Manu, die ist mittlerweile eine ganz gute Freundin von mir. Und die hat dann gesagt, Nadja, du hast da total ein Talent und ein Gespür für das. Schau, dass du das irgendwie nach außen bringst. Menschen haben meinen Rat gesucht, haben total schnell eben Vertrauen zu mir aufgebaut. Und ja, ich habe gespürt, das interessiert mich total. Ich möchte das gern machen und dann... habe ich mich halt damit beschäftigt, wie ich es auch anbieten kann. Also nicht nur für mich, weil das hast du ja auch davor mal gefragt, ob ich jetzt da nur meine Themen aufarbeite, so hat es definitiv angefangen. Und es ist ein Prozess, es wird da immer wieder Themen geben, was bei mir auch daherbrechen. Natürlich, ich habe dann auch meine Coaches, zu denen ich hingehe, das ist auch total in meiner Eigenverantwortung, dass ich das genauso löse. Dann kann ich es auch wieder gut weitergeben. Das ist jetzt meine Auffassung, dass das halt auch ganz, ganz wichtig ist, so okay. Die eigene Entwicklung.
Weil es immer so, also das ist kein Klischee, das sind schon Tatsachen, das habe ich selber mehr oder weniger schon erlebt, wenn dürfen, wenn man jetzt einen Partner hat, der zum Beispiel Psychologe ist, da bist du halt Patient Nummer 1, ob du willst oder nicht. Da wird viel analysiert, viel nachgefragt und aus vielen Dingen, kleinen Dingen, große Dinge gemacht oder umgekehrt. Wie ist das für dich, da du so ein sehr fühlender Mensch bist? Und ich schwöre, aus der Folge mache ich vielleicht noch ein Trinkspiel, weil da kann man jetzt, wenn du fühlen sagst und trinken, dann ist man, hat man
da
was
hat
zum Tun.
Da hat man es jetzt schon
beieinander. Oh, da geht's auf. Nein, aber jetzt ohne Witz, gerade wenn man... Es gibt, glaube ich, keine Menschen, den man mehr verstehen will und versucht, wie sein Partner. Da ist es ja dann noch, glaube ich, schon relativ anstrengend oder schwierig, dass man das dann irgendwie ein bisschen ruhen lässt, oder? Weil niemand, glaube ich, will vehement verstanden werden oder immer gefragt werden, wie es umgeht, sondern oft muss es reichen, wenn es einmal am Tag ist und dann sagst du, ja, passt schon. Wir reden vielleicht später drüber. Und wenn das dann aber die Frage 10-mal kommt, dann ist ja das jetzt dann recht fördernd oder hilfreich.
Ja, genau.
Wie gehst du da damit um?
Das habe ich definitiv früher in Partnerschaften erlebt. Also da war es ja immer, da war ja ich ja jetzt noch nicht so bewusst, wie ich jetzt halt bin und auch so von dem ganzen Mindset her nicht so. Es war aber dann nicht immer leicht, wenn ich das eben gespürt habe, was da jetzt ist und ich wollte das jetzt halt unbedingt reden, der Partner war gar nicht da, er wollte einfach seinen Frieden und du möchtest das aber gern klären. Ich glaube, das ist in ganz vielen Partnerschaften Thema und das war bei mir ganz, 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 ganz groß. Was sicher auch ein Grund war, dass Partnerschaften oft nicht funktioniert haben.
Suchst du dann die Schuld bei dir selber?
Ich habe schon meinen Anteil definitiv dann im Nachhinein auch verstanden.
Okay.
Absolut. Also das habe ich dann auch aufgearbeitet und habe meinen Anteil dann so verstanden, dass ich gewusst habe, was ich in Zukunft will und auch nicht mehr will. Das war dann, wenn ich Single war, immer wieder eine Herausforderung, das echt jetzt eben nicht die Schuld beim anderen zu sehen, sondern auch wirklich deinen Teil da
zu erkennen.
Ja, zu erkennen und auch einfach wirklich spüren, was da jetzt halt, dein Beitrag war und was du jetzt halt vielleicht, ja.
Ich glaube, das ist aber wichtig, dass man die Fähigkeit sich auch aneignet, beziehungsweise sich dem bewusst wird, weil ich bin selber einzige Vollkatastrophen, was Beziehungen betrifft. Also, da, aber da halt auch im Nachhinein viel so, wo man denkt, ja, okay, da war schon ziemlich viel Mai-Kakao.
Ja.
Wo halt, aber ich glaube, das ist halt, man tragt halt einfach viel in sowas rein. Und wenn man dann nachher halt noch gleichzeitig viel verstehen will, wo oft vielleicht gar nichts zu verstehen ist, sondern einfach zu akzeptieren, was, glaube ich, dann wiederum schwierig ist.
Es ist ein Lernfeld und es ist schön, wenn man sich darauf einlassen kann. Ist es. Ist es definitiv.
Okay.
Ich merke jetzt auch, wir haben jetzt gerade mal vor kurzem so Frauenkreis, Männerkreis, eben wieder mal gesagt, verbunden auch, wo man auch wirklich merkt, wie das funktionieren kann, weil ich bin auch Single, ich habe auch nicht gewusst, wie geht's, warum seien so viele Beziehungen zerbrochen, warum hat es nicht funktioniert. Und eben, wenn du dich dann nochmal damit beschäftigst und auch die männliche Seite herrschst und dann merkst, wie das durch Kommunikation oder einfach, weil du auch deine Wahrheit einmal sagst, ich glaube, an dem hakt es auch ganz, ganz oft. Also bei mir war es oft so, ich habe halt ja, mich dann zurückgezogen, war beleidigt und habe nicht wirklich gesagt, hey, setzen wir uns jetzt da hin, ich brauche das jetzt gerade. Es ist jetzt einfach gerade ein Bedürfnis nach Nähe und nicht jetzt das ganze große, ganze Aufbauschen und was auch immer. Ja, also es ist bei mir ganz ein riesiger Lernprozess. Und ich glaube, da lerne ich nicht aus. Und das wird da immer sein. Aber es öffnet sich und es ist schön, das mitzukriegen, dass es Partnerschaften gibt. Einfach auch je mehr du im Reinen mit dir bist, das ist jetzt ein komisches Wort, aber wenn du jetzt nicht mehr so massive Themen hast und auch mit dir gut klarkommst, dann ist es ja keine Abhängigkeit, du brauchst jemanden, sondern dann ist es schön, dass jemand da ist.
Ja.
Und wenn so zwei Menschen aufeinandertreffen, dann kann Partnerschaft einfach auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Und ich merke auch, ich ziehe jetzt mittlerweile ganz andere Menschen an. Also das verändert sich ja dann auch, wenn du die weiterentwickelst. Und das ist ja auch voll schön.
Das ist fix.
Ja.
Vor allem der Satz, wo du gesagt hast, dass man keinen anderen braucht.
Genau.
Das ist der Zeitpunkt dann, wo, glaube ich, Partnerschaften funktionieren. Weil
total.
Wenn das anfängt mit ich suche jemanden, weil ich brauche jemanden, ich kann nicht allein sein, das ist ganz furchtbar.
Ja.
Dann tust du erstmal schauen, dass du mit dir alleine klarkommst. Weil
das
alles
kann
andere,
nicht funktionieren.
Das geht nie.
Nein,
Weil dann bist du eigentlich im Prinzip nur ein Koala, der irgendwo an seinem Bambusstamm dann rumhängt.
Ja, und das kann nicht funktionieren. Da ist, das da nur anhaften und festhalten und da ist keine Freiheit.
Du meinst ein Energievampir.
Genau.
Ohne dass man es sein will, aber man ist das halt dann.
Genau, und dann braucht es eben die Ehrlichkeit, dass man da in die Eigenverantwortung geht und sich das für sich eingesteht. Und dann, jetzt mittlerweile kann ich sagen, ich bin so gerne allein, ich genieße das. Und dann ist es schön, wenn ein Partner dazukommt, dass ich die schönen Zeiten auch teilen kann, aber nicht aus einer Abhängigkeit, weil ich bin so hilfsbedürftig, ich brauche jetzt jemanden, da bin ich drüber.
Ja.
Und man kann auch sagen, es ist mir jetzt ein Bedürfnis, dass jemand da ist, das ist voll schön, aber man ist nicht mehr bedürftig. Und das ist echt...
Voll. Das ist eher ein Partner,
so da ist viel möglich.
Ja, voll. Eine Bereicherung ist eigentlich eine Belastung, aber das sollte man ja eh wissen.
Voll. In der Theorie. Aber dann plötzlich spürt man es und dann wird ganz viel möglich.
Ja, normal. Mhm. Ja, das wünsche ich jedem tatsächlich.
Ja.
Also da bin ich selber auch in der vehementen Selbstkritik. Weil du gesagt hast, Männerzirkel und da nach wie vor Feuer und Flamme bin, den selbst zu besuchen. Allerdings habe ich das nicht auf den Zacken gebracht. Du warst ja da selber dabei, glaube ich, hast du gesagt.
Also ich in der Männerkreis war jetzt
logischerweise dabei.
Genau, ja.
Aber du kennst den Dude, der das führt?
Ja, mittlerweile kenne ich zwei.
Okay.
Damals habe ich dir einen Schwab Thomas empfohlen, weil ich bei seiner Frau, bei der Amaya, bei der Simone, war ich Frauenkreis. Und das ist ihr Mann, der bietet Männerkreise an. Und den habe ich dir dazu mal eben empfohlen und in Kontakt weitergeben. Ich war jetzt bei einem anderen Thomas in Innsbruck. Der macht auch regelmäßig Männerkreise und das haben wir jetzt mit Frauenkreis verbunden.
Okay.
Genau.
Das ist cool. Wie ist das abgelaufen?
Die Verbindung?
Ja.
Auf einer ganz, ganz erschienenen Art und Weise. Es ist jetzt nicht darum gegangen, dass wenn du deine Themen sagst mir, es ist ganz viel darum gegangen, wie siehst du Partnerschaft, wie möchtest du das gern leben, was sind momentan so deine Herausforderungen mit dir in Bezug auf Männer oder umgekehrt auf Frauen, Sexualität, all die Themen waren ganz präsent an dem Tag und dann in dem Kommunikationskreis sind halt auch wieder andere Themen dahergekommen, aber es ist da nicht drum gegangen, dass wenn du jetzt ein Thema sagst und du hast jetzt einen Triggerpunkt und du spürst, boah, das macht mich jetzt traurig, geht es nicht darum, dass der andere dir hilft und das jetzt heilt oder nein, das ist jetzt schrecklich, was tun wir denn da, sondern du teilst die einfach einmal mit und du kriegst Gehör. Und das ist total schön.
Aber das ist keine Diskussionsrunde, sondern du redest einfach.
Genau, also ja, also es hat dann schon auch Momente gegeben, wo jemand dann einfach seine Meinung dazu gesagt hat, und aber auf eine ganz wertschätzende Art und Weise. Ja, das kann jetzt...
Aber wenn ich die Meinung scheiße finde, wie soll ich das wertschätzen formulieren?
Das ist möglich.
Ja, definitiv, das ist aber möglich, flunkern.
Dass das nicht auf Angriff geht, sondern also, wenn du schon einmal sagst, du, da bin ich jetzt nicht der Meinung, ist das schon was anderes, als wenn du sagst, boah, was redest denn du da für Scheiße?
Ja,
das
klingt
schon anders
ja,
an. Wording, okay. Und das ist so schon ein großer Punkt.
Okay.
Es ist einfach ganz ein wertschätzender Raum, wo du schon spürst, da kannst du einfach 100 pro du sein, da musst du dich nicht verstellen.
Sorry, hat irgendwas im Auge.
Da musst du dich nicht verstellen, da kannst du einfach volle du sein, und das ist total schön, weil dann nimmst du für den Alltag ganz, ganz viel mit, und dann kann auch im Außen, in Beziehungen, in allgemein in Beziehung gehen mit anderen Menschen, ganz, ganz viel passieren, wenn du mal dir deine Themen bewusst machst und auch merkst, dass im Außen Gehör gibt, dass das einen Raum hat.
Mhm.
Und das passiert da, und das ist echt schön. Und eben auch mal die Rollenbilder mal aufbrechen und auch mal die andere Seite hören, wo ja, du vielleicht Männern einen Stempel aufgedruckt hast, was gar nicht so der Wahrheit entsprochen hat, aber du hast es noch nie hinterfragt.
Ja, oder nie gehört.
Genau, war nie Thema. Und das
weil Männern
ist
halt dann doch oft, zwingend oft so mit solchen Themen dann so offen umgehen.
Mhm.
Vor allem dann in solchen Kreisen, weil da... Ich glaube, da, wenn das Eis gebrochen ist, dann, glaube ich, kommt da relativ viel zutage.
Aber ist voll schön.
Eben, da bin ich sehr gespannt, weil mich das selber sehr interessiert. Ich denke, dass ich da relativ weit bin selber schon. Mhm. Aber mich sehr interessiert, was da zum Ersten für Typ Männer sind.
Ja, ganz gemischt.
Eben.
Ganz, ganz gemischt. Ja. Also, was ich so kenne, ist wirklich verschiedenste Altersklassen, verschiedenste Berufsgruppen. Es ist echt ganz, ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, wie Männerkreise ablaufen, aber...
Weil der Sinn dahinter...
Einfach gemischt, das wollte ich sagen. Ja.
Na, weil du hast ja gesagt, und das finde ich ja immer so cool, einen sehr guten Gedanken, dass der Sinn eines Männerkreises ist ja der, dass man seine Männlichkeit in der Gesellschaft ausleben kann, sehr wohl, allerdings zum Nutzen. Und nicht so, dass du dann nachher irgendwie wieder klassisch da so das Patriarchat unterstützt. Oder beziehungsweise einfach so, du lebst dich so aus, dass du keinen unterdrückst, sondern dass jeder nur profitiert von deinem Sein.
Das klingt
als
schön.
Als Mann.
Mhm.
Das ist also so ein theoretischer Gedanke.
Ja. Ja.
Und das finde ich ganz cool, was man da einfach so machen kann, weil oft fühlt sich für viele sicher so an, wenn man das in der heutigen Zeit jetzt auch mit die ganzen, Gott sei Dank mit der ganzen Aufbereitung, was Ungleichbehandlung gegenüber Frauen und Männern in der Gesellschaft einfach immer wieder angesprochen wird, fühlen sich Männer oft nur noch so hilflos und sagen, ja, ich darf hier gar nichts mehr machen.
Mhm.
Und das stimmt ja gar nicht.
Ja.
Man soll ja viel mehr machen.
Ja.
Aber die wissen oft dann gar nicht, wie.
Ja, einmal bewusst machen, die Themen überhaupt.
Vor allem das.
Ja, ja.
Und der würde, glaube ich, und da möchte ich aber schauen, dass wenn ich das einmal mache und dann vielleicht ein Thomas, einen dieser Thomas, waren das jetzt zweimal Thomas?
Zwei Thomas.
Ah, siehst du, das muss.
Zwei Thomasse.
Thomasse.
Ja, na, kann ich da beide sehen.
Eine Masse und Thomas.
Ja.
Und von denen zwei werde ich mir dann nach Krallen, glaube ich, weil ich glaube, da kann man noch richtig viel nachher draus
kann ich
ziehen.
Das sehr empfehlen, bin ich ganz gespannt.
Ja,
ist echt schön.
Voll. Schön, apropos, was jetzt so finde ich. Ich glaube, wir sind durch.
Freue mich.
ich hoffe,
du kannst da jetzt ein bisschen was,
dass
ein bisschen Licht ins Dunkel kommen ist und für dich ein bisschen.
Ich fühle mich so erleuchtet.
Ja.
Ich bin ja schon relativ hell reingekommen.
Du bist schon total erleuchtet reingekommen.
Ja, zumindest voll. Total erleuchtet, ja. Nein, ist aber cool. Ich hoffe immer mehr natürlich, dass es Leuten, die das hören, um mehr hilft. Vielleicht hast du jetzt durch mich einen unglaublichen Zuwachs.
Das wäre ganz schön.
Einen neuen... Wir wissen immer nicht, wenn du deine Menschen, die du betreust?
Die, was ich begleite. Ich habe jetzt gar keinen so einen Namen.
Du hast jetzt neue Begleitpersonen.
Ich mag es jetzt nicht Klienten nennen.
Nein,
also,
eben, das stimmt nicht.
Klienten ist es nicht da. Das sind einfach Leute, die... Herzensmenschen, was sie begleitet, so
sagen.
Da kriegst
du ein paar neue Herzensmenschen.
Genau.
Hopefully.
Es ist,
Ich
es ist einfach schön, dass Menschen spüren, dass da momentan einfach was aufgeht und dass man sich so zeigen kann und dass einfach wesentlich mehr möglich ist, als was man sich oft eingesteht. Und es ist schön, wenn ich sie da begleiten kann.
Das sind doch schöne Schlussworte. Da bin ich zufrieden.
Ja, das Jawohl. Freut mich.
Freut mich auch. Danke, ja. Nadja.
Schön, danke dass es dir. Die
gibt. Ciao, Fetti.
Schön, dass es die gibt. Danke dir.
Ciao.